HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Hans-Joachim Hinrichsen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sie haben, Herr Hinrichsen, vor einigen Jahren in der Reihe Wissen des Verlages C.H. Beck den Band über Franz Schubert geschrieben. Musikfreunde sagen, Franz Schubert, Komponist, kennen wir, klar, Schöne Müllerin, Winterreise, Forellenquintett, die unvollendete Sinfonie. Kennen wir ihn wirklich?
Darüber maße ich mir natürlich kein Urteil an. Ich weiß nicht, wer ihn wie gut kennt. Also ich habe in diesem Buch eben mein über Jahrzehnte mir erarbeitetes Schubert-Bild in eine relativ, hoffe ich, gut lesbare Form zu gießen versucht. Ich habe mich natürlich an Rezeptionsstereotypen und Klischees abgearbeitet. Natürlich ist es ein hartnäckiges, ich würde sagen, Vorurteil. Schubert, jedenfalls in breiten Kreisen von Musikliebhabern, nach wie vor als reine Biedermeier-Figur zu sehen, als relativ harmlosen, gemütlichen, gern Backhändel essenden Wiener. Sein Spitzname soll Schwammerl gelautet haben. Das ist der Wiener Ausdruck für Pfifferling oder Pilz. Spielte aber auch auf seine Leibesfülle an, die angebliche. Ich habe versucht zu zeigen, und ich bin natürlich nicht der Einzige und auch nicht der Erste, aber mir ist es wichtig, das stärker im Bewusstsein zu verankern, dass Schubert erstens mal keine gemütliche Biedermeier-Figur ist, mit der wir uns einfach schulterklopfend auf Augenhöhe befinden, sondern dass er erstens, was natürlich niemand bezweifelt, zu den ganz großen Komponisten der Musikgeschichte gehört und dass das eigentlich auch das Format ausmacht, in dem wir ihn sehen müssen. Ein Komponist, der ganz stark ausgeprägte auch intellektuelle Züge hat, die meistens unter den Tisch gefallen sind in der gängigen Rezeption, der sich also in einem Freundeskreis auch bewegte von Akademikern, von jungen ehrgeizigen Akademikern, klugen Menschen, auch anderen Künstlern, Dichtern, Musikern, Malern, die zum Teil auch heute noch einen sehr guten Ruf genießen. Unter diesen war er wahrscheinlich allerdings aus Gründen, über die wir noch sprechen könnten, der Einzige, der kein Universitätsstudium absolviert hat, obwohl er das akademische Gymnasium besucht hatte in Wien. Diese Ausbildung hat er frühzeitig abgebrochen und sich dann dem anheimgeben müssen, wahrscheinlich vom Vater her, der ja Schullehrer war, was zum Teil schon seinen späteren Ruf verursacht hat.
Sie sagen, ein Kreis von Intellektuellen, Schriftsteller, also Dichter, Maler, das klingt fast wie Puccini, La Bohème. Und da wäre schon das Stichwort La Bohème, also das sind irgendwie Künstler, die so am Rande der Gesellschaft dahin vegetieren, irgendwelche Jobs annehmen, viel Rotwein trinken und gucken, wie sie die Welt überstehen oder auch mit ihren Produkten bereichern können.
Ja, das Getränk, das dort geflossen ist, war, glaube ich, hauptsächlich Weißwein und Bier. Es ist schon auch in Strömen geflossen, aber jetzt auch nicht übermäßig. Aber diese Zirkel oder die verschiedenen Freundeskreise, in denen sich Schubert aufhielt und die für ihn enorm wichtig waren, haben wenig mit unserer Vorstellung von Bohème zu tun. Ich muss dazu gleich eine Anmerkung machen. Diese Vorstellung von Bohème hat ja in Amerika vor 30 Jahren dazu geführt, die ganze Gesellschaft kurzerhand jetzt für homoerotisch oder homophil zu erklären. Das haftet jetzt auch an Schubert. Das ist sozusagen so eine Gegenreaktion, die auch vermarktet wird, auch auf CDs und auf CD-Covers in CD-Booklets bis heute. Da ist das Pendel also nach einer ganz falschen Seite ausgeschlagen, meiner Meinung nach, auf ganz schütterer dokumentarischer Grundlage. Ich denke, man muss es so sehen, solange diese jungen Leute studierten, waren sie natürlich frei und ungebunden, auch noch ohne Ehebindungen und konnten oft abends in Wiener Gasthäusern zusammenkommen oder auch ihre Geselligkeit pflegen. Wenn sie in den Hafen der Ehe und des Berufslebens einliefen, dann schieden die meisten aus diesem Freundeskreis aus. Übrig blieben die wenigen, die sich als professionelle Künstler verstanden, aber die sind mit Ausnahme Schuberts eben auch immer noch auf Beamtenanstellungen angewiesen. Also die haben dann im österreichischen Staatsdienst gearbeitet oder als Künstler an der Akademie. Schubert war, soweit ich sehe, der Einzige, der wirklich keinen Job als Grundlage hatte. Und Ja, so gesehen eigentlich das, finde ich, spektakuläre Modell des freischaffenden Künstlers als einer der ersten Musiker überhaupt realisiert hat.
Wien, das verbindet man ja mit dem Begriff der Wiener Klassik, den werden wir auch gleich noch hinterfragen, mit den großen Namen Haydn, Mozart und Beethoven. Haydn war ein ausübender Künstler und hat nebenher, wenn man so will, viel komponiert, gegen Ende seines Lebens dann vor allem komponiert. Da hatte er weltweiten Erfolg, das war einer der gefragtesten Komponisten seiner Zeit um 1800 herum. Mozart war auch ausübender Künstler, hat auch komponiert. Auch Beethoven war ein Pianist, ein gefragter Pianist und hat komponiert. Und von Schubert wissen wir das nicht. Also kann man sagen, er war einer der Ersten, der vom Komponieren tatsächlich leben konnte. Schlecht oder gut?
Also er hat ganz offensichtlich, wenn man das Wenige, was man zuverlässig über sein Leben weiß, zusammenlegt, tatsächlich den Plan relativ früh gefasst, vom Komponieren und für das Komponieren zu leben. Zunächst hat er nochmal diesen Schullehrerberuf ausgeübt, den sein Vater ihm abverlangt hat, ohne große Leidenschaft, soweit ich sehe. 2 Ausbruchversuche, der 2. erfolgreich. Und im Alter von Anfang 20 wurde ihm klar, dass er aufgrund des Netzwerks von Freunden und Gönnern und aufgrund der ersten Erfolge in Verlagen mit seinen Liedern das Risiko eingehen konnte. Er hat dann sehr, sehr unregelmäßige Einkünfte gehabt, aber man hat das auch nachzurechnen versucht. Im Durchschnitt, wenn man das mittelt, ergibt sich ein ziemlich gutes Einkommen. Natürlich mit vielen Löchern, dann mit vielen Spitzen, bei denen der offenbar sehr verschwenderisch mit dem Geld umging. Aber insgesamt kann man sagen, dass er auf einer Erfolgsbahn war. Und wenn er mit Anfang 30 nicht plötzlich sehr unerwartet gestorben wäre, dann wäre er in diesen seinen 30er Jahren wahrscheinlich ein ziemlich gut verdienender, komponierender, freischaffender Komponist geworden.
Alle unsere Hörerinnen und Hörer oder jedenfalls die meisten, die Musik lieben, haben Konzertführer zu Hause oder auch Opernführer, gibt es ja in verschiedentlichen Sortierungen. Wo tut man den Schubert hin oder besser gesagt, wo findet man ihn eigentlich? Im Konzertführer Klassik oder im Konzertführer Romantik? Zur Erinnerung, Schubert lebte von 1797 bis 1828. Das ist ungefähr die Zeit, in der auch Ludwig van Beethoven, ja nun einer der sogenannten Wiener Klassiker, in Wien lebte.
Ja, Sie machen mit Recht auf die Parallelität dieser Lebensdaten aufmerksam, wobei Schubert und Beethoven Angehörige zweier ganz unterschiedlicher Generationen sind. Das ist nicht vernachlässigenswert. Aber ich muss dazu gleich sagen, dass ich diese Etiketten Klassik und Romantik nur für begrenzt erklärungsfähig halte. Und ich versuche lieber, andere zu benutzen. Ja, man kann den Begriff der Klassik dann verwenden, wenn man ihn sehr, sehr konkret fasst auf ein bestimmtes Oeuvre bestimmter Komponisten einer bestimmten Zeit. Dazu gehört dann wahrscheinlich die Produktion von Haydn seit den 1780er Jahren. Dafür ist als sozialhistorischer Hintergrund der Josephinismus in Wien wichtig, mit einem aufblühenden Verlagsleben, das Komponisten erlaubte, jetzt auf den Markt zu treten. Das hat Haydn getan mit seinen berühmten Streichquartetten Opus 33. Mozart ist zur gleichen Zeit auf die Idee gekommen, sich in Wien niederzulassen, aus ganz ähnlichen Gründen. Hat unter dem Eindruck von Haydn seinen Kompositionsstil, ich würde mal vorsichtig sagen, sehr vergröbernd, aber verfeinert, sublimiert, raffiniert. Und konnte sehr gut von seinen eigenen Akademien mit Klavierkonzerten und vom Opernschreiben leben. Und in dieses Duo hat sich sozusagen dann der in den 90er Jahren nach Wien als Haydn-Schüler gekommene Beethoven erfolgreich eingeschrieben. Mit seinen Werken ungefähr bis um 1800. Danach passiert etwas spätestens mit der Eroica, das eigentlich nicht mehr wirklich in die Wiener Klassik gehört. Also dieser Zeitraum von gut 20 Jahren oder einem Vierteljahrhundert, den kann man tatsächlich auch von der Intention dieser 3 Komponisten dreier unterschiedlicher Generationen als ein, naja, ich nenne es manchmal scherzhaft und habe das in meinen Vorlesungen auch gemacht, als kompetitives Drei-Generationen-Projekt bezeichnen. Also Mozart versucht auf Augenhöhe mit Haydn zu kommen, Beethoven später, der sich in diesen Wettbewerb mit einschreibt, nachdem Mozart ausgeschieden ist. Das ist sozusagen, ja, wie soll man sagen, das Korpus der Wiener Klassik. Wir sehen dann schon, dass das ganz stark in sozialgeschichtlichen Kategorien erfasst werden kann. Und dann sind wir jetzt bei Schubert, der nämlich parallel mit Beethoven in Wien lebte, aber eigentlich so, als würde er in einer ganz anderen Stadt leben. Also Schuberts Wien war nicht Beethovens Wien.
Lassen Sie uns darüber nach der ersten Musik sprechen. Ja. Denn wenn Sie 1800 nennen, das ist ja auch die Zeit, wo die Revolution und Napoleon eben über Europa hinweg schwappen, wo auch sehr viel beendet wird, das alte Gesellschaftsmodell, die alten Herrschaftsverhältnisse bis hin zum Wiener Kongress, eine aufrührende Zeit, merkt man ja auch im Oeuvre Beethovens, da passiert also sehr viel. Aber jetzt machen wir Musik, Herr Hinrichsen. Sie haben, wie üblich in dieser Sendung, ein bisschen Musik mitgebracht. Wir hören nichts von Schubert. Das werden wir in dieser Woche mit dem HR-Sinfonieorchester am Donnerstag und Freitagabend ja noch sehr viel tun, sondern Johann Sebastian Bach.
Ich habe erstmal passend in die Zeit etwas aus dem Weihnachtsoratorium mitgebracht, und zwar aus der zweiten Kantate, die Arie der Maria, Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruhe. Dieses Stück deswegen, ja, weil ich Bach natürlich über alles liebe. Zweitens mal aber auch dieses Stück, weil es auch Kindheitserinnerungen aufruft. Eines der ersten Werke von Bach, die ich kennengelernt habe, also auch in der Vorweihnachtszeit in der Kirche, wo oft die ersten beiden Kantaten gespielt wurden. Und ich habe etwas mitgebracht, was man eigentlich, ja, was gar nicht mehr korrekt ist, heute im Zeitalter der historisch informierten Aufführungspraxis, eine alte Aufnahme von Karl Richter mit Christa Ludwig. Das ist genau die Schallplatte, die meine Eltern besaßen, mit der ich das Stück kennengelernt habe, an der ich heute noch hänge.
Ein Satz aus dem Weihnachtsoratorium. Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruhe, so heißt der Text aus dem zweiten Teil der zweiten Kantate, in einer Aufnahme mit Christa Ludwig und dem Münchner Bachorchester unter Leitung von Karl Richter. Das ist schon über 50 Jahre her, glaube ich. Hans-Joachim Hinrichsen zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur hat sich das ausgesucht und mitgebracht. Also ein Plädoyer, sich auch mal alte Aufnahmen anzuhören, zu überlegen, was die historisch informierte Aufführungspraxis manchmal vielleicht an gegenteiligen Problemen schafft, wenn alles ein bisschen schnell ist. Ich kenne so viele Menschen, alte, ältere Bachhörer, die sagen, es wird alles viel zu schnell gemacht heute. Es fehlt die Innigkeit, aber das ist doch eigentlich kein Faktor, gerade für Barockmusik. Innigkeit, wären wir fast schon bei Schubert mit der Gemütlichkeit. Oder gibt es sowas im Barock?
Hier hören Sie es ja, und das war dann ab den 70er Jahren verpönt. Das ist eine Gegenreaktion, ne? Die historisch informierte Aufführungspraxis, die auch viele Meriten hat, das ist gar keine Frage. Aber für mich persönlich ist der Grund, diese Aufnahme mitzubringen, natürlich auch einer, ja, fast ein irrationaler. Ne? Das ist eine Kindheitserinnerung.
Diese Kindheitsdinge, die prägen ja.
Ja, das ist so.
Das ging, glaube ich, dem Franz Schubert auch so in Wien. Ja. Was hat er mitbekommen in seiner Jugend an Musik?
Hausmusik, würde ich sagen. Das ist auch ein wichtiges Stichwort. Der Vater und die Brüder, ältere und jüngere, und dann noch auch einige Freunde, aber vor allem erstmal die Familie, die haben zu Hause Streichquartett gespielt. Die haben sich, so weiß man inzwischen, auch viele Werke der klassischen Symphonieliteratur, auch der nicht klassischen Symphonieliteratur, es gibt ja noch etliche Komponisten neben Haydn und Beethoven, die in Wien eine Rolle spielten, zum Teil in Quartett- und Quintett-Arrangements zu Gemüte geführt. Ungefähr so, wie wenn wir heute eine CD einlegen, hat man das dann im Hausmusikensemble gespielt, für das der junge Schubert auch schon Quartette geschrieben hat, die gar nicht abzielen wollen auf eine Konkurrenz mit Haydn oder Mozart, das lag ihm fern, das wäre auch vermessen gewesen, sondern die einfach als vergnügliche Hausmusik konzipiert war und ihm gleichzeitig die Möglichkeit gab zu experimentieren.
Ja, Sie haben vorhin gesagt, Herr Hinrichsen, Schubert lebt in einem anderen Wien als Beethoven.
Ja.
Was hat man in einem Wiener Vorstadt-Elternhaus in kleinbürgerlichen Verhältnissen überhaupt von diesen für uns heute so großen Komponisten mitkriegen können? Gab es überhaupt schon Konzerte, wo man reingehen konnte? Wo hat man denn Beethoven und Mozart hören können?
Also Mozart konnte man in den 80er Jahren hören, als Mozart selbst aufgetreten ist mit seinen Klavierkonzerten in Akademien, deren Eintrittspreise ziemlich hoch waren. Ich vermute, dass eine Familie wie die Schubert sich das gar nicht hätten leisten können. Ja. Es war natürlich auch eine Frage der geschmacklichen Distinktion, sich möglichst teuer zu verkaufen. Da kann man mit Pierre Bourdieu argumentieren. Auch Beethoven war zunächst mal ein Mensch der Adelssalons. Das unterschlägt man heute immer, wenn man Beethoven so als den bürgerlichen Rebellen imaginiert. Beethoven war der Komponist der Wiener Hocharistokratie und ist in den Salons der jungen Adligen, also vor allem der jungen Adlinge, die Figur gewesen, die sie, ich würde mal sagen, modern gesagt, gepusht haben auch. Mhm. Und die Extravaganzen, die er ausgebildet hat, die waren erwünscht und die konnte er sich dort auch erlauben. Und öffentliche Konzerte waren sehr, sehr schwer zu organisieren. Anders als in London, wo es ein kommerzielles Konzertleben gab. Das hat Haydn dann ja auch mit großer Freude bemerkt und ist dort sehr wohlhabend geworden in London. In Wien musste man sich das selbst mühsam organisieren. Theater mieten an spielfreien Tagen, ein Orchester zusammenstellen. Das waren immer ganz singuläre Ereignisse, selbst bei Beethoven sehr selten. Da konnte man dann eine Eintrittskarte erwerben, auch nicht ganz billig. Oder man hatte Zutritt zu bestimmten Salons, großbürgerlichen, meistens adligen. Also bei Schubert kann man voraussetzen, dass die frühen Beethoven-Symphonien wahrscheinlich schon auch von dem Konviktorchester gespielt wurden, also das Orchester des Internats, in dem er als Sängerknabe war, sein Schulorchester. Genau. In Arrangements eben auch vom Familienquartett, aber nur die frühen, nicht ganz so schwierigen Werke, also bis vor der Eroica, würde ich vermuten. Ansonsten gab es hin und wieder Gelegenheiten, davon etwas zu hören. Es gab auch Augartenkonzerte in Wien im Sommer, die zugänglich waren fürs Publikum. Also es gab schon eine Menge Gelegenheiten, Musik zu hören, aber man darf sich das nicht so vorstellen wie unser heutiges Konzertleben. Es war immer noch eine sehr exklusive Sache.
Und dann gab es die Kirchenmusik. Da ging ja jeder hin. Ja. In der Kirchenmusik konnte man... Ja, was hat man da gehört? Messkomposition, also Vertonung des Messetextes.
Unter anderem,
längere Werke.
Ja. Oder kleinere Werke, für die in die Liturgie eingestreut waren.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass eine Messe von Schubert in F-Dur, glaube ich, so eine Art Durchbruch für ihn bedeutet hat. Also der junge Schubert hat schon für die Kirche komponiert.
Ja, für die Kirche seiner Heimatgemeinde, weil sich dort im vertrauten Kreise, und so muss man sich das eben vorstellen, Schubert ist in einem Netzwerk von immer sich erweiternden Freundeskreisen groß geworden. Das ist das Wien, in dem er lebte. Kleinbürgerlich, dann bürgerlich, großbürgerlich, dann wurden auch Adlige auf ihn aufmerksam. Aber es ist ein ganz anderer Weg, als der, den Beethoven genommen hat. Und in seiner Heimatgemeinde wurde er mit dem ehrenvollen Auftrag versehen, eine Messe zum Jubiläum dieser Lichtenthaler Kirche zu schreiben. Und die war ein großer Erfolg. Das ist auch ein schönes Stück. Ein Stück des 17-Jährigen, also wirklich auch noch ein Jugendwerk. Vermutlich auf Veranlassung seines Kompositionslehrers Antonio Salieri, der ihn ja unterrichtet hat während seiner Internatszeit.
Das war der Wiener Hofkapellmeister.
Genau, genau.
Also eine bedeutende Persönlichkeit.
Ja, ganz bedeutende Persönlichkeit. Also das ist auch eine wichtige Protektion für Schubert gewesen. Und Salieri hat vermutlich dafür gesorgt, dass diese Messe alsbald dann auch in einer Kirche in der inneren Stadt gespielt wurde. Das heißt, dadurch kam sie aus die Vorstadt auch in die innere Stadt und wurde breiter wahrgenommen. Begleitend ist es so, dass Schubert Lieder vielfach in bürgerlichen Salons gesungen wurden und auch dort wurden immer mehr Menschen auf ihn aufmerksam. Es ist nicht zufällig allerdings, dass Schubert dann seinen eigentlichen Durchbruch auf dem öffentlichen Musikmarkt mit Liedern
Das ist ja eine Konstante, die sein ganzes Leben durchzieht. Also wenn Schubert etwas, sein zugegebenermaßen sehr kurzes Leben immer geschrieben hat, dann waren es Lieder. Im Gegensatz zu anderen Gattungen, die mal eine Pause einlegten. Darüber sprechen wir auch noch in dieser Sendung. Herr Hinrichsen, jetzt kommt die zweite Musik, die Sie mitgebracht haben. Beethoven, den großen, den adelsprotegierten
Bürgerprotegier, müsste man sagen,
Was haben Sie mitgebracht?
Aus den Rasumowski-Quartetten das erste, also eben auch bezeichnend, der Großteil der beethovenschen Kompositionen ist Adligen gewidmet. Also Adligen, Gönnern, sehr musikverständigen Leuten übrigens, also gebildete Leute, nicht? Die spielten oft auch selber Instrumente, verstanden sehr, sehr viel von der Sache. Und der Graf Andreas Rasumowski, damals der russische Botschafter, könnte man mit heutigen Begriffen sagen, in Wien, unterhielt sogar sogar ein, oder hielt sich, kann man fast sagen, ein Streichquartett in seinem Wiener Stadtpalast.
Artist in Residence, würde man heute sagen.
Ja, wirklich buchstäblich. Und für dieses Streichquartett hatte Rasumowski bei Beethoven, er war Widmungsträger vieler Beethovenscher Werke, aber er hatte sich explizit Streichquartette bestellt und die hat Beethoven geliefert 1806. Deswegen nennt man sie heute auch die Rasumowski-Quartette. Der große Durchbruch in der Quartettkomposition, wo er dann wirklich mit Haydn und Mozart auf Augenhöhe gelangt. Und aus dem ersten dieser Quartette in F-Dur hören wir den Beginn des langsamen Satzes, der in F-Moll steht, einer doch sehr, sehr ungewöhnlichen Tonart. Der trägt die Satzbezeichnung Adagio molto e mesto, also traurig. Das kommt bei Beethoven nur noch einmal in einer Klaviersonate vor. Und diese tiefe, abgründige Schwermut und Traurigkeit zeigt eine Seite von Beethoven, die man mit dem pathetischen, rebellischen Bild vielleicht gar nicht so gut verbindet. Das ist aber eine ganz andere Schwermut und Traurigkeit als die, die man bei Schubert findet. Aber soll man sich mal anhören. Das ist das Alban-Berg-Quartett.
Der langsame Satz aus dem ersten Rasumowski-Quartett von Ludwig van Beethoven, hier gespielt vom Alban-Berg-Quartett. Hans-Joachim Hinrichsen hat sich ausgesucht, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Es geht nicht um Beethoven, sondern um Franz Schubert, Herr Hinrichsen. Aber wenn es um Schubert geht, geht es natürlich auch immer um Beethoven. Man nimmt das heute so wahr. Beethoven, der unbestrittene Star des Wiener Musiklebens im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, gipfelnd dann in der noch heute beliebten 9. Sinfonie, einem Repräsentationswerk, zu dem es heute geworden ist. War Beethoven wirklich der Maßstab auch für einen Komponisten wie Franz Schubert? Schielte der von frühen Jugendtagen immer hoch zum Titanen? So möchte ich auch mal werden.
Also so wie ich das einschätze, ist das nicht der Fall. Also man hat eine Anekdote, also einen Bericht, den ein Freund aus der Konvektszeit überliefert, wo Schubert gesagt haben soll, wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen? Und das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist offen. Also es kann aber gut sein, dass dieser junge Kerl, der schon überaus fruchtbar Lieder schreibt, und zwar sensationell gute Lieder, das hat auch der Freundeskreis sofort erkannt, dass der implizit im Kopf die Antwort hatte, ich. Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen? Warum soll das nicht so sein? Andererseits lassen sich Beeindruckungen durch Beethoven erst später feststellen. Also in den frühen Werken, wir werden ja auch noch über die frühen Symphonien sprechen, merkt man davon eigentlich nichts. Das heißt eigentlich nicht einmal, dass er ihm bewusst ausgewichen sein muss, sondern dass er sich einfach nicht hat beeindrucken lassen. Man darf sich Beethovens Ruhm im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts auch nicht allzu steil vorstellen. Es gab immer wieder auch Phasen, wo er als schwierig galt und als bizarr gegolten hat. Man hat immer ehrfürchtiger zu ihm aufgeblickt, das ist schon richtig. Und während der Zeit des Wiener Kongresses wurde Beethoven zeitweilig richtig populär. Dann gab es aber auch wieder Phasen einer völligen Leere. Und die späten Sachen sind dann auf Anhieb, das geht uns ja heute zum Teil noch so, die späten Streichquartette wirklich nicht auf Anhieb verständlich. Sie wurden zwar trotzdem sofort berühmt und bekannt, aber da hat man, glaube ich, auch in der Musikkritik Beethoven einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben. Nun muss man sich allerdings vorstellen, intelligente Musiker, die wirklich von der Sache etwas verstanden, und zweifellos gehört Schubert dazu, die müssen von einem bestimmten Punkt ihrer Laufbahn an gesehen haben, mit wem sie es da zu tun hatten. Das ist ganz klar. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Schubert ungefähr ab Anfang seiner 20er Jahre, und das ist aber erst nach der 6. Sinfonie, begonnen hat, in die Auseinandersetzung mit Beethoven zunehmend einzusteigen. Jetzt nicht so, dass er dann resigniert hat, sondern dass er versucht hat, einen Weg zu finden, der nicht über Beethoven hinaus, sondern an Beethoven vorbeiführt oder um ihn herum oder neben ihm einen eigenen Weg sich bahnt. Das ist eine ähnliche Sache, wie sie Beethoven lange Zeit mit Haydn hatte. Das wird auch immer unterschätzt. Ja. Also Haydn ist heute gegen Beethoven auch immer so im Schatten. Dabei hat Beethoven die ganzen 90er Jahre als Haydn-Schüler ganz klar gewusst, mit wem er es da zu tun hatte. Mhm. Und so ging es Schubert dann vielleicht irgendwann mit Beethoven auch.
Wie hat man sich so eine Auseinandersetzung vorzustellen? Also Schubert gelingt es irgendwann, eine Beethoven-Sinfonie zu hören. Es gab ja zum Beispiel diese große Akademie, wo die 5. und 6. glaube ich, uraufgeführt wurden. Und dann gab es
noch zu jung.
Ein berühmtes Konzert, wo die 9. uraufgeführt wurde, dazu Teile aus der Missa Solemnis.
Genau, und das hat er gehört.
Der ist überwältigt, vermutlich, mit dem großen Chorfinale. Das ist was völlig Neues, hat es bisher nicht gegeben. Und dann geht er nach Hause und sagt, sowas möchte ich jetzt auch machen.
Kann man sich das so vorstellen? Die große Cello-Symphonie. Ja. Im Hintergrund steht das Erlebnis, also zeitlich passt das. Es gibt einen Brief von Schubert, der im März 1824 diese große Akademie von Beethoven ankündigt, diese Uraufführungsakademie, die offenbar in Wien die Sensation ist. Und es ist davon auszugehen, dass er im Mai dann hingegangen ist, ganz klar. Und die große C-Dur-Symphonie entsteht im Wesentlichen ein Jahr später. Warum soll es da keinen Zusammenhang geben? Ne? Allein von der Dimension her sind das die beiden einzigen symphonischen Werke dieser Zeit, die man nebeneinander in die Waagschalen legen kann. Das dürfte so sein, aber das funktioniert natürlich nicht einfach so locker aus dem Stand, sondern das ist vorbereitet worden durch viele Jahre Beethoven-Studium. Mhm. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass er die Werke Beethovens vor allem auch gelesen hat. Die waren ja gedruckt und von der 4. Symphonie Beethovens gibt es auch aus dem Jahre 1819, glaube ich, da ist Schubert 22, den Anfang einer Übertragung der Stimmen, die Symphonien sind ja nur in Stimmen erschienen, nicht in Partitur, den Anfang einer Übertragung in Partitur, also ein
Studium.
So lernt man Musik kennen, indem man sie spartierte, wie man so sagte, aus den Stimmen in die Partitur übertrug. Genauer kann man es gar nicht kennenlernen, als indem man jede Note abschreibt und zwar nicht nur abschreibt, sondern eben sie auch einem Transformationsvorgang unterwirft, der darin besteht, die Stimmen zu einer Partitur zusammenzufügen und innerlich klingen zu hören. Das ist die winzige kleine Spitze eines Eisbergs, die man da sieht, weil sich dieses Manuskript erhalten hat. Das ist die Einleitung der 4. Symphonie. Aber ich denke, so kann man das sich im Wesentlichen vorstellen. Bei Klaviersonaten musste man gar nicht erst eine Partitur anfertigen, die konnte er so lesen. Vielleicht auch nicht spielen, aber er konnte sie lesen.
Damit wären wir bei der Sinfonik Schuberts. Ich habe zu Hause 2 Gesamtaufnahmen auf CD stehen. Die eine mit Günter Wand, da sind 9 Sinfonien drauf. Mhm. Und die andere mit Hans Zender und dem SWR-Sinfonieorchester Freiburg und Baden-Baden, was es damals noch gab. Da sind 8 Sinfonien drauf. Wie kommt das?
Ja, mit der Zählung der Sinfonien nach der 6., da sind viele Unglücke passiert. Man hat im 19. Jahrhundert diese Jugendsinfonien Schuberts überhaupt erst entdeckt und gedruckt wurden sie dann in der Schubert-Gesamtausgabe, in der ersten, also der sogenannten alten Schubert-Gesamtausgabe, die erst in den 1880er Jahren fertig war. Und da hat man die natürlich von 1 bis 6 durchnummeriert. Dann gab es eine sagenumwobene Gmunden-Gasteiner-Symphonie. Das weiß man aus Schuberts Briefwechsel und Erinnerungen der Freunde, dass er da an einer Symphonie gearbeitet hat. Die galt als verschollen, die wurde als Nummer 7 gezählt. Dann die unvollendete wurde zunächst einmal hinten dran gesetzt, weil sie eben die unvollendete war. Trotzdem hat sich durchgesetzt, sie als Nummer 8 einzureihen. Das war auch in meiner Kindheit noch so. Und dann hatte man den Riesenvorteil, dass man die große C-Dur-Symphonie als 9. zählen konnte. Man hat eine 9. Beethoven, man hat eine 9. Schubert, man hat eine 9. Bruckner, eine 9. Mahler. Wunderbar. Und danach sind die dann immer abgetreten. Das hat Schönberg sogar in einer Rede dann so mystifiziert. Nach der 9. geht offenbar nichts mehr. Das ist natürlich Unsinn. Die bunten Gasteiner-Symphonie, die so rätselhaft durch den Briefwechsel wabert, ist die große C-Dur-Symphonie, an der er nachweislich in Gmunden und Gastein im Sommer gearbeitet hat. Und es gibt dann auch noch eine E-Dur-Symphonie, die ganz fertig ist, aber nicht ausinstrumentiert. Also die ist eine andere Art von Fragment als die unvollendete. Sie liegt nämlich in allen 4 Sätzen vor. Die Partitur hat Schubert nur vom Beginn fertiggestellt. Aber man kann, weil alle Stimmen, immer irgendwo ist eine Stimme in der Partitur zu finden, man kann das ergänzen. Hat man auch getan. Dann hätte man noch eine weitere E-Dur-Symphonie. Also korrekt wäre wohl heute zu sagen, die siebte ist die unvollendete und die C-Dur-Symphonie ist die achte. So zählt es auch die neue Gesamtausgabe, so dass wir eben keine neunte haben.
Jetzt machen wir wieder Musik, bevor wir den Gesprächsfaden dort anknüpfen, Herr Hinrichsen. Jetzt kommt Gustav Mahler. Der hat bei der Schubert-Rezeption, glaube ich, auch eine Rolle gespielt.
Ja. Manchmal wird ja sogar gesagt, dass bestimmte Wesenszüge der Musik Mahlers ganz starke Verwandtschaft mit Schubert haben. Diese Dur-Moll-Wechsel als schlichtes Mittel, um Wirkung zu erzielen, das trotzdem unglaublich herzbrechend und ergreifend ist. Eine gewisse Schlichtheit auch. Und das hören wir auch in dem Lied, das ich jetzt mitgebracht habe, wo die schönen Trompetenblasen, eines der letzten Wunderhornlieder, Mahler hat ja Texte aus des Knaben Wunderhorn systematisch vertont. Dieses Lied ist, obwohl der Text das nicht explizit sagt, zumindest von Mahler so komponiert worden, dass es ein Antikriegslied ist. Der Pazifist Mahler bringt in Musik diese tiefe Traurigkeit, die der Hörer dieses Liedes empfindet, wenn er weiß, dass dieses junge Paar, das dort in einen Dialog tritt, kein Glück erleben wird, weil der junge Mann in den Krieg zieht. Wohlgemut, wie junge Leute das oft getan haben. Und am Schluss singt, das werden wir gar nicht mehr hören, so lange können wir uns den Ausschnitt nicht erlauben, aber der Schluss ist, allwo dort die schönen Trompetenblasen, da ist mein Heim von grünem Rasen. Und das ist so doppeldeutig. Ja. Ne?
Und dabei hat Mahler den Ersten Weltkrieg nicht mehr erlebt.
Nein, das ist gewissermaßen eine Vorwegnahme. Und der grüne Rasen wird ihn, das weiß man, demnächst bedecken. Und aus dieser Liebe wird nichts. Das ist ein unglaublich trauriges Lied. Und wir hören eine Aufnahme von Christian Gerhaer, begleitet von Gerold Huber, der das unglaublich schön macht.
Wo die schönen Trompetenblasen von Gustav Mahler, gesungen von Christian Gerhaer und Gerold Huber, sein kongenialer Partner am Klavier, begleitete dieses Anti-Kriegslied. Hans-Joachim Hinrichsen hat sich das ausgesucht, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Mittlerweile emeritierter Musikwissenschaftler an der Universität Zürich, Herr Hinrichsen. Sie haben dieses wunderbare kleine Bändchen über Franz Schubert in der C.H. Beck'schen Reihe Wissen geschrieben. Ich kann das jedem nur empfehlen, weil es einfach gut liest, auch stilistisch und kompakt uns ein völlig neues Franz Schubert-Bild bietet, weg vom Schwammerl, von der biedermeierlichen Gemütlichkeit hin zu einem zielstrebigen Intellektuellen und auch um seinen Wert durchaus wissender Künstler, der leider zu früh gestorben ist, um seinen beginnenden Nachruhm noch selbst erleben zu können. Wie, Herr Hinrichsen, sind Sie als Musikwissenschaftler eigentlich auf Schubert gekommen? In Klammern eine Ergänzungsfrage, denn ein weiterer Schwerpunkt ist Johann Sebastian Bach. Und komischerweise haben die beiden so gut wie nichts miteinander zu tun.
Und sie sind auch nicht die einzigen, aber sind zwei wichtige Schwerpunkte. Bei beiden geht das in diesem Falle auf eine Prägung aus frühester Jugend zurück. Also ich liebe die Musik sehr. Und als ich begonnen habe, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, das geht jedem so, der sich wissenschaftlich mit etwas beschäftigt. Er entdeckt Lücken, Fragen, offen gebliebene Fragen. Im Falle Schuberts war das tatsächlich dieses Rezeptionsklischee, über das wir anfänglich gesprochen haben, das da sagt, Schuberts Musik sei zwar schön, unmittelbar auch ergreifend, man müsse gar nicht viel darüber nachdenken und diskutieren. Keine Frage, dass es ein großer Komponist ist und wunderbare Musik, aber ihre Struktur, ihre Formen sind bestenfalls epigonal, können also gegen Beethoven nicht wirklich sich zeigen. Das hat keinen Zweck. Die Sonaten sind schlicht und einfach, geheimnislos sei die Form. Und das hat mich schon immer zum Widerspruch gereizt. Ja, ein solcher angeblicher Mangel bei einem solchen Komponisten, wenn es denn überhaupt ein Mangel ist, was ich nicht glaube, dürfte ja doch wohl auf eine Absicht zurückgehen. Und ich glaube, entdeckt zu haben, dass man diese Absicht rekonstruieren kann, dass man hinter diesen speziellen Formungsstrategien Schuberts einen Plan entdecken kann und dass letztlich dieser Plan auch mit, ja, wie soll man sagen, mit einer ausgefeilten Technik zusammenhängt, an Beethoven vorbeizukommen oder über ihn hinweg oder wie immer, seinen eigenen Weg zu finden. Das habe ich dann in Bezug auf die Behandlung der Sonatenform bei Schubert flächendeckend an allen Werken, die dafür in Frage kommen, samt Autopsie der Manuskripte und der Skizzen und Entwürfe gemacht. Es war eine Riesenarbeit, die aber natürlich viel Spaß gemacht hat. Und für mich selbst waren diese Entdeckungen dann zum Teil auch sensationell. Das ist im Grunde der Kern und die Basis eines auch für mich ganz neuen Schubert-Bildes, das ich schon immer irgendwie ahnte, aber das ich jetzt gut begründen kann, glaube ich.
Man redet bei Komponisten gerne von Jugend- oder Frühwerken, dann vielleicht einer gewissen Reifezeit. Das ist ja bei Schubert auch der Fall. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Und dann kommt das Spätwerk. Das ist natürlich was Besonderes. Bei Bach ist es dann die Kunst der Fuge und der Kontrapunkt und die scheinbar absolute Musik. Bei Schubert könnte man sagen, der hat überhaupt kein Spätwerk geschrieben. Übrigens auch Mozart nicht, wo man das Requiem immer denkt, das sei sein eigenes gewesen. Der Mann war gerade 35 Jahre alt. Und Schubert, als er starb, 31. Im Gegensatz dazu, was hätte denn Schubert noch komponiert, wenn er weiter gelebt hätte, dann würden wir von der großen C-Dur-Sinfonie, heute ein Spätwerk, würden wir sagen, das ist sein Durchbruch in die Reifezeit, wenn er doch 30 Jahre später komponiert hätte. Was meinen Sie? Was hätte er noch geschrieben?
Ein Spätwerk gibt es ja eigentlich nur in einem rein chronologischen Sinne, ne? Also einen Reifestil, der aber überhaupt keinen Abschiedsgestus inszeniert, wie man das manchmal Spätwerken unterstellt, sondern ein euphorischer Aufbruch ist, ne? Also Schubert entdeckt sich in diesen Werken der mittleren 20er Jahre selbst und des Schaffens der Kreativität ist kein Ende.
Wir schließen mit Klaviermusik, nicht von Franz Schubert, sondern von Claude Debussy. Franz Schubert, das sage ich nochmal an dieser Stelle, den können die Hörerinnen und Hörer in HR2 Kultur am Donnerstag und Freitagabend ab 20 Uhr in Live-Übertragung mit dem HR-Sinfonieorchester im Hören Sinfonien und allerlei dazu noch. Debussy, Herr Hinrichsen, Klaviermusik.
Ja, das ist ein Stück aus der zweiten Sammlung der Prélude, also berühmte Sammlung. Die Stücke haben ja alle Titel, poetische Titel, die allerdings am Ende der Stücke stehen, nicht wirklich als Überschriften. Und dieses Stück heißt La Puerta del Vino. Man kann sich natürlich jetzt viel dabei denken. Es geht aber zurück, das weiß man, auf eine Ansichtskarte, die Debussy von Manuel de Falla bekommen hat, die eben diese Puerta del Vino abbildet. Das ist ein Tor im Gebäudekomplex der Alhambra in Granada. Möglicherweise hat das bei ihm auch Assoziationen ausgelöst, die man sofort hört. Also so eine stilisierte Gitarre, dann ein Habanera-Rhythmus, der die ganze Zeit ostinat im Klavier liegt. Faszinierend finde ich, wie er das macht, dass er diese stilisierten spanischen Exotismen, die gar nicht wirklich welche sind, aber doch irgendwie so die Anmutung dessen haben, einbaut in ein wunderbar schwebend sich entwickelndes Stück absoluter Klaviermusik mit all den Techniken, die er zur Verfügung hat, mit Akkordverschiebungen, mit Mixturen. In einer relativ leicht hörbaren Form, ein faszinierendes Stück von einer ungeheuren Tiefe und gleichzeitig Leichtigkeit.
Hans-Joachim Hinrichsen, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir schließen mit Debussy, haben aber über Franz Schubert und das neue Schubert-Bild, das Sie in Ihrem Buch entworfen haben, gesprochen. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.